Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Schreiben Sie eine E-Mail oder ein Mail? Finden Sie Anglizismen okay und haben Sie sich schon mal gefragt, woher eigentlich neue Wörter wie googeln kommen? Irin Grüter hörte sich in der Wörterwelt um, besucht einen Wörtersammler von der Wortwarte, eine Neologismenforscherin am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim und fragt beim Duden Verlag nach, wie neue Wörter den Weg ins Wörterbuch finden.
Echtzeitverfremdung.
Topicwolken.
Handykreischer.
Hirn entkernt.
Ablenkungsdienstleistung.
Abwrackprämie.
Identitätsmacher.
Denkbeschleunigungsgesetz.
Bankstertum.
Zeitschlitz.
So klingen die neuen Wörter des Jahres 2010. Wenn der Bankster durch den Zeitschlitz blinzelt und der Zeitgeistverweigerer über Echtzeitverfremdung klagt, dann zeigt das, die Sprache ist in Bewegung. Täglich tauchen neue Wörter auf. In der Tagespresse, in Blogs, in der Werbung. Die schönsten Neuschöpfungen sammelt Lothar Lemnitzer von der Wortwarte, einem Online-Wörterbuch für Neologismen. Wie ein Meteorologe in einer Wetterwarte zeichnet er auf, was am Wörterhimmel Neues aufscheint. Seit 10 Jahren ist die Wortwarte dem sprachlichen Zeitgeist auf der Spur. Entstanden ist sie an der Universität Tübingen, heute hat sie ihr Basislager an der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Täglich untersucht der Computerlinguist die Online-Ausgaben von 10 Zeitungen anhand einer Software, die er eigens dafür entwickelt hat. Sie zerlegt Texte in Einzelwörter und sortiert alle aus, die es im Deutschen bereits gibt. Was übrig bleibt, bearbeitet er mit linguistischem Handwerk und wählt die interessantesten Fundstücke für das Wörterbuch der Wortwarte aus.
Das sind so pro Tag zwischen 10 und 15 Stück, also in den 10 Jahren 33.000, 34.000 Wörter, von denen ich denke, dass es sich lohnt, sie aufzuheben in einer Art.
Lohnend sind für Lothar Lemnitzer vor allem Wörter, die der Gegenwart den sprachlichen Spiegel vorhalten. Diese Spitzen aus dem Wörterberg wertet er aus und kommentiert ihre Bedeutung im Kontext, für alle einsehbar, auf der Webseite der Wortwarte. Der Querschnitt durch die Ausbeute der letzten Monate klingt fast ein wenig wie zeitgenössische Lyrik.
Tiefseedenker,
Denkbeschleunigungsgesetz,
Aufmerksamkeitsrest,
Wochenendstelle,
Eilabfrage, Zurechtklicken, Ideenrausch.
Was in der Wortwarte zusammenkommt, sind spielerische Kreationen von Journalisten oder Politikern, die eine Sprache für gesellschaftliche Vorgänge suchen, die Tagesaktuelles in ein Wort fassen wollen. Warum die Laune am Wochenende oft eine Delle hat und am Ende des Büroalltags nur noch ein Aufmerksamkeitsrest übrig bleibt, warum man sich die Welt im Ideenrausch zurechtklicken kann, all das erschließt sich auf der Seite der Wortwarte. Die meisten dieser Neuschöpfungen bleiben Eintagsfliegen, denn die Wortwarte dokumentiert ausschließlich das Erstvorkommen von Wörtern. Nur ein sehr kleiner Teil dieser Wörter schafft später den Sprung in den Sprachgebrauch oder sogar ins Wörterbuch. Der Ritterschlag für ein Wort ist die Aufnahme in den Duden. Wie viele Neologismen das bekannteste deutsche Wörterbuch pro Neuausgabe mit aufnimmt, hängt von den Umständen ab. Das sagt der Leiter der Duden-Redaktion in Mannheim, Werner Scholze-Stubenrecht.
Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Platz wir haben, also ob wir den Umfang des Bandes erweitern können. Es kommt auch darauf an, was wir sonst zu tun haben. Im Jahr 1996 mussten wir auf eine neue Rechtschreibung umstellen. Da hatten wir nicht so viel Zeit, uns um Neologismen zu kümmern. Aber mal eine Zahl zu nennen, wir hatten im Jahr 2000 im Rechtschreibduden ungefähr 120.000 Stichwörter. Und im Jahr 2009, also knapp 10 Jahre später, sind es 135.000 gewesen. Das heißt, wir haben in ungefähr 10 Jahren 15.000 Wörter neu aufgenommen. Das sind jetzt nicht alles neue Wörter, das ist eher der kleinere Teil. Aber es ist eben eine Vervollständigung dessen, was das Rechtschreibwörterbuch aus dem Wortschatz bieten kann. Und ich denke, dass man wirklich von echten Neuwörtern so in der Größenordnung von 200-300 pro Jahr rechnen kann, die in der deutschen Sprache wirklich geläufig werden.
Neue Wörter aufzuspüren gehört zur permanenten Arbeit aller Redakteure. Ob ein Wort in den Duden aufgenommen wird, dafür gibt es 2 Hauptkriterien, sagt Werner Scholze-Stubenrecht.
Das ist einmal die Statistik, das sind eben wirklich Zahlen, dass man sagt, es ist nicht nur zwei- oder dreimal vorhanden, sondern eben je nachdem, wie jung das Wort ist, 30, 40 oder auch 300, 400 Mal in unserem Korpus vorkommt. Aber das ist nicht das einzige Merkmal, es muss auch eine gewisse Streuung da sein. Das heißt, es genügt nicht, wenn ein Autor sein Lieblingswort sehr oft verwendet und das dann dadurch, dass wir sein Buch in unserem Korpus haben, eben dann 500 Mal vorkommt, sondern es muss eben sich in verschiedenen Zeitungen, in verschiedenen Quellen auch über einen gewissen Zeitraum hinweg nachweisen lassen. Dann haben wir eine gute Absicherung dafür, dass man sagen kann, das Wort ist wirklich allgemeingebräuchlich und ist nicht irgendwie Spezialwortschatz eines Einzelnen.
Häufigkeit und Streuung, das sind also die beiden Hauptkriterien für die Aufnahme eines neuen Worts in den Duden. Natürlich gibt es immer auch wieder Streitfälle, bei denen sich die Redakteure noch nicht einig sind, ob sie schon allgemein gebräuchlich sind.
Es ist immer mal wieder so, dass etwas vorgeschlagen wird. Wir haben da so eine spezielle Kartei, in der man Dinge, die einem, wenn man jetzt gerade nicht an der Neubearbeitung ist, aber sonst aus dem beruflichen oder sonstigen Alltag eben etwas auffällt, dann schreibt man das in diese Nachtragskartei. Und da stehen dann immer mal Dinge drin. Ich habe neulich gesehen, das Wort abtillen, ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben, da hatte eine Kollegin eingegeben, das sei jetzt in der Umgangssprache ganz gängig. Wir haben es dann geprüft, in unserem Korpus, in unserer Sammlung etwas zu finden. Es war nicht der Fall. Wir haben auch sonst noch ein bisschen recherchiert, aber da war es nicht so eindeutig, ob das wirklich gebräuchlich ist. Und im Zweifelsfall haben wir es dann lieber nochmal in die Warteliste zurückgestellt und haben es bisher nicht aufgenommen.
Manchmal landen Wörter auf der Warteliste, die wenig später schon in aller Munde sind. Wie das Wort App aus der Welt des iPhones, das bei der letzten Auflage des Dudens 2006 noch kaum jemand kannte.
Das sind halt die Dinge, die einem hinterher ein bisschen schmerzlich einfallen. Ich hatte bei der Bearbeitung des letzten Rechtschreibdudens das Wort App, APP, was ja jetzt mit diesem iPod und anderen Dingen eine große Rolle spielt, schon auf der Liste. Und da ich schon ein bisschen älter bin, habe ich jüngere Kollegen gefragt, gerade aus der Abteilung auch der Sprachtechnologie, ob sie das kennen. Und damals kannten selbst die das noch nicht. Und dann haben wir es zurückgestellt und heute ist es natürlich sehr gängig. Heute wäre es schön, wenn es im Duden drin stünde, aber es muss halt bis zur nächsten Auflage warten.
Sagt Werner Scholze Studenrecht, der Leiter des Duden-Verlags in Mannheim. Welche Neologismen den Weg in den Sprachgebrauch finden, ist aus dem Moment heraus oft schwer zu entscheiden.
Alpha-Tier,
Babyklappe,
Avatar,
Bleaching, Burnout,
Emoticon, Energy Drink,
Stylish,
Eventkultur,
Lichterkette,
Globalisierungsfalle,
Aufbrezeln.
So klangen die neuen Wörter der 90er Jahre. Gesammelt und untersucht hat sie Doris Steffens, Leiterin eines Forschungsprojekts zu Neologismen am IDS, am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Auch sie findet ihre Beute in einem elektronischen Textkorpus, in einer Sammlung von Zeitungen, Blogs und Radiomanuskripten. Und natürlich springen ihr auch immer wieder neue Wörter auf dem Weg zur Arbeit ins Auge, auf Werbeplakaten, beim Stöbern, in Prospekten und Magazinen. An Nachschub fehlt es nie, sagt Doris Steffens, denn für die Entstehung neuer Wörter gibt es viele gute Gründe.
Neue Wörter entstehen, weil der vorhandene Bestand an Wörtern nicht mehr ausreicht, um bestimmte kommunikative Bedürfnisse der Sprachgemeinschaft zu befriedigen. Also das klingt natürlich jetzt sehr abstrakt, aber das heißt, dass es neue Gegebenheiten und Sachverhalte gibt, die einfach neue Benennungen brauchen. Also da, ich sag mal ganz aktuell, Nacktscanner und Körperscanner.
Auch Bodyscanner nennt man die umstrittenen Geräte, die bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen Menschen sozusagen elektronisch ausziehen, um versteckte Gegenstände unter den Kleidern sichtbar zu machen. Neue Wörter entstehen in der Regel dort, wo sich die Welt im Wandel befindet. Die ergiebigsten Felder in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts waren Technik und Medien, insbesondere die Kommunikationstechnologie.
Doppelklicken, Downloaden, Klingelton,
Flachbildschirm,
Festnetz, Flatrate.
Die 90er Jahre haben infolge der Internetrevolution außergewöhnlich viele neue Wörter hervorgebracht, sagt Doris Steffens, weit mehr als etwa die Nullerjahre. Neue Dinge fordern neue Benennungen, doch manchmal entstehen neue Wörter auch für Vorhandenes, weil sich die Sicht auf die Dinge ändert.
Neue Wörter werden auch gebildet, weil Interesse besteht, einen Sachverhalt differenzierter auszudrücken, als das früher der Fall war. Also zum Beispiel gibt es ja das relativ neue Wort entschleunigen. Also wir haben ja das Wort verlangsamen in der deutschen Sprache, aber entschleunigen ist nicht direkt ein Synonym, sondern es drückt ganz pointiert aus, dass die Beschleunigung aus der Tätigkeit herausgenommen werden soll. Und damit drückt es eine Differenzierung aus und das macht ja dann Sprache auch lebendig.
Solchen Nuancen und Zwischentönen in der Sprache, die gesellschaftliche Veränderungen anzeigen, ist Doris Steffens auf der Spur. Es kann auch vorkommen, sagt sie, dass ein Wort äußerlich gleich bleibt, aber die Bedeutung ändert.
Neubedeutungen sind ja auch interessant. Also zum Beispiel kommunizieren mit Akkusativanschluss, also eine Nachricht jemandem mitteilen sozusagen. Ich kommuniziere diese Information. Nicht? Also kommunizieren ist ja eigentlich ein aus dem Lateinischen kommendes Wort. Und unter englischem Einfluss sicher ist jetzt diese neue Bedeutung in die deutsche Sprache gekommen.
Wer von kommunizieren spricht, meint also nicht zwingend einen wechselseitigen Austausch. Wird innerhalb einer Firma gefragt, ist das schon kommuniziert worden, dann geht es nicht um einen Vorgang, bei dem die Adressaten noch etwas zurückzumelden haben. Solche Neubedeutungen eines Worts sind allerdings eher selten, sagt Doris Steffens.
Grundsätzlich ist es ja so, dass die meisten neuen Wörter mit Mitteln der Wortbildung entstehen, aber natürlich auch durch Entlehnung aus anderen Sprachen. Und darauf können wir ja noch kommen. Jetzt ist erstmal die Wortbildung interessant. Die meisten Wörter im Deutschen werden ja durch Zusammensetzung gebildet, also Gammelfleisch, Funktionsbekleidung, Fotohandy.
Oder Bundesenergiesparlampenverordnung, Ärmelschoner-Schriftsteller, Schmutzsaugmatten-Mietservice. Das letzte Wort steht in Deutschland auf Serviceautos mit der Funktion, die verschmutzten Teppiche vor Geschäften auszuwechseln und zum Reinigen mitzunehmen. Schmutzsaugmatten-Mietservice ist ein typisches Kompositum. Im Baukasten der deutschen Sprache lassen sich Wörter endlos kombinieren und zu Ketten verknüpfen. In der Umgangssprache sind solche Wortmonster wenig beliebt, denn die Sprecher, sagt Doris Steffens, bevorzugen das Gegenstück.
Es gibt auch Kurzwortbildung, zum Beispiel S-Bahn und es gibt Haarmilch. Da sieht man, wie wichtig auch der ökonomische Aspekt in der Sprache ist. Die Sprecher wollen es einfach kurz und knapp haben und natürlich trotzdem präzise.
Denn präzise bleiben die Kurzwörter auch dann, wenn mehrere Wortteile wegfallen. Aus Orangensaft wird O-Saft, Schnitzel und Pommes zu Schnipo, die Untersuchungshaft zur U-Haft und die Kriminalpolizei zur Kripo. Viele Abkürzungen sind so selbstverständlich geworden, dass das Ursprungswort dahinter längst vergessen ist. Keiner denkt bei Pop noch an Populärkultur oder spricht von einem Omnibus. Komposita, Abkürzungen, Kurzwörter, die Wortbildung kennt viele Varianten. Wie sich neue Wörter von bestehenden so ableiten lassen, dass sie gleich einen negativen Beigeschmack haben, das erklärt Doris Steffens am Beispiel von bestimmten Anhängseln oder vorangestellten Elementen, die an sich keine Bedeutung haben.
Zum Beispiel Erz, bildet Erzreaktionär. Das ist wirklich eine negative Wertung. Oder Ling, Schreiberling, 90er-Jahre-Wort Ichling, also ein sehr selbstbezogener Mensch. Da steckt dann wirklich die Wertung sozusagen im Wortbildungselement. Und dann gibt's ja viele Wörter, wo sozusagen nicht das Wortbildungselement die Wertung enthält, sondern das Basiselement. Ich möchte das mal an dem Wort Aldisierung erklären. Also Aldi ist ja ein Lebensmitteldiscounter und dessen Philosophie ist ja billig verkaufen, aber natürlich auch wenig Service enthalten. Und wenn ich jetzt davon das Verb bilde, aldisieren, und davon das Substantiv wieder Aldisierung, dann bringt der Sprecher zum Ausdruck, dass er sehr kritisch einer allgemeinen Tendenz zur Niveauabsenkung gegenübersteht.
Ähnlich ist es mit Wörtern wie Technisierung, Globalisierung, Vergoogleisierung. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Eine leicht ironische oder auch negative Bedeutung bekommen oft auch Überlagerungen von zwei Wörtern.
Wortkreuzung ist auch ein Wortbildungstyp, den ich persönlich besonders gerne sehe. Da möchte ich mal das Adjektiv denglisch nennen. Das ist also eine Wortkreuzung aus Deutsch und Englisch und war gerade so in der Hochzeit der Diskussion um den Einfluss der Anglizismen aufs Deutsche aufgekommen und zeigt eigentlich sehr schön diese kritische Distanz gegenüber dieser von dem Sprecher gesehenen Gefahr der Überfremdung. Und der Witz an der Sache, und das ist dem Sprecher eben gut gelungen, ist, dass von Deutsch nur der erste Buchstabe übrig bleibt und von Englisch das ganze Wort.
Denglisch, ein Neologismus der 90er Jahre, der die Befürchtungen von Sprachkritikern zum Ausdruck bringt, dass englische Wörter das Deutsche zunehmend verdrängen. Eine verständliche, aber verzerrte Wahrnehmung, sagt Doris Steffens.
Also ich glaube gern, dass beim deutschen Sprecher der Eindruck entstanden ist, dass die Anglizismen einen sehr großen Anteil der Neologismen ausmachen. Und das erscheint auch deshalb so, weil die ja in Schreibung und Lautung so fremd sind. Also Outplacement oder Outsourcen, da erkennt man ja sofort die Fremdartigkeit dieses Wortes. Und ganz schlicht gebildete, aktuelle neue Wörter, also wie Gammelfleisch und Heizpilz, die gehen da völlig unter. Ja, also das ist in der Wahrnehmung natürlich ein Problem, aber es ist tatsächlich so, dass in den 90er Jahren von unseren Stichwörtern 40% Anglizismen waren. Aber das darf man nun auch wieder nicht so eng sehen, sondern man muss es wieder relativieren, denn die Zusammensetzung von diesen Anglizismen, ich sage wieder Internet mit seinen Hunderten von Zusammensetzungen, das sind ja dann keine Anglizismen mehr, das sind ja dann Hybridbildungen, also deutsche Wortbildungsprodukte und überhaupt der Anteil der Anglizismen am Gesamtwortschatz ist ja sowieso relativ klein. Wenn man dann noch an die Alltagssprache denkt, also da muss man sich keine Sorgen machen, da kommt man auch fast ohne Anglizismen aus.
Wenn aber Anglizismen eingemeindet werden, kommen sie oft in Konflikt mit der deutschen Grammatik, zum Beispiel das Verb downloaden.
Das ist ja sozusagen ein zusammengesetztes Verb, aber ein im Englischen zusammengesetztes Verb, to download. Und jetzt kommt es drauf an, ist das jetzt ein Verb, was zwei Bestandteile hat, nämlich down und loden, dann würde man sagen, es muss down geloadet als Partizip perfekt gebildet werden und reflektiert werden, ich loade down. Oder es ist eine Einheit, downloaden, dann müsste ich sagen, gedownloadet und ich downloade. Ja, aber das sind Überlegungen, die der normale Sprachteilnehmer sicher nicht anstellt. In der Regel ist downgeloadet häufiger gebraucht als gedownloadet. Und insgesamt vermeidet der deutsche Sprecher das. Also entweder er braucht es nur im Infinitiv oder er nimmt herunterladen.
Wenn es deutsche Alternativen für Anglizismen gibt, lassen sich damit Fragen umgehen wie sourced die Firma einen Bereich out oder outsourced sie ihn? Multitasken Frauen gut oder tasten sie gut multi? Es ist einfacher, von Outsourcing oder Multitasking zu sprechen. Nur woher wissen wir, dass es das Multitasking heißt? Im Englischen gibt es nur einen Artikel, im Deutschen muss sich ein Lehnwort hingegen zwischen drei Möglichkeiten entscheiden.
Wir akzeptieren ja quasi das englische Wort gut nur, wenn es sich ans deutsche Sprachsystem angleicht. Und dazu braucht es unbedingt ein Genus. Und da gibt es gewisse Regeln, also englische Wörter, die auf ment enden, outplacement oder infotainment, das ist dann eben genus neutrum. Oder die auf ing, aquajogging oder mobbing, ist auch genus neutrum. Oder auf ness, also wellness, das wäre dann eben femininum. Und eine andere Regel ist, dass sich das Genus richtet nach dem Genus des Wortes, das mit ihm semantisch verwandt ist. Also zum Beispiel Event, das steht also auch im Duden und auch in unserem Online-Wörterbuch das und der. Und das ist eigentlich sehr schön auch zu erklären. Das würde heißen, das Ereignis wurde hier herangezogen oder der Höhepunkt.
Wenn nicht klar ist, an welcher Bedeutung sich ein neues Lehnwort inhaltlich orientiert, kann es passieren, dass die Artikel am Anfang eine Weile schwanken. Als das Wort Dschungel ins Deutsche kam, führte der Duden noch drei Genera an. Der, die und das Dschungel. Wahrscheinlich nach der Urwald, die Wildnis und das Dickicht. Manchmal bleiben regionale Unterschiede bestehen. In Deutschland zum Beispiel schreibt man eine E-Mail, angelehnt an die Nachricht, und im Schweizerdeutschen hat sich das E-Mail durchgesetzt. Warum eigentlich neutrum? Wenn schon, heißt es ja der Brief oder die Post. In solchen Fällen vermuten die Linguisten, dass kurze Lehnwörter aus dem Englischen im Deutschen im Zweifelsfall einfach einen neutralen Artikel bekommen. Und das erklärt auch, warum sich das Tram in Deutschland an der Straßenbahn orientiert und die Tram heißt. Viele Anglizismen, die wir im Alltag verwenden, erkennen wir längst nicht mehr als solche. Wir machen Sport, hören Hits, haben Partner, geben Tipps und gehen an den Start, ohne ans Englische zu denken. Ist denn wirklich nichts an der Befürchtung dran, dass Anglizismen das Deutsche verdrängen? Immerhin ist Recycling ein Must, Branding nicht zu toppen, Public Viewing ist in, Politiker geben just in time ihre Statements ab. Wir holen Lunch beim Takeaway und gehen, wenn die To-Do-Liste abgearbeitet ist, an After-Work-Partys, damit der Mainstream schön im Flow bleibt. Ist das alles okay? Doris Steffens jedenfalls sieht keine akute Gefahr, dass Anglizismen das Deutsche verdrängen.
Man muss wirklich ihnen auch zugestehen, dass sie den Wortschatz bereichern. Und es ist ja doch selten so, dass ein Fremdwort und ein heimisches Wort wirklich in jeder Beziehung das Gleiche ausdrückt. Also da ist entweder ein semantischer Unterschied oder ein stilistischer Unterschied. Irgendwas ist meist so, dass die nicht hundertprozentig aufeinander passen.
Ein Wellness-Weekend will nun mal nicht dasselbe sein wie ein Kuraufenthalt. Ein Banker macht nicht den gleichen Job wie ein Bankangestellter und eine Anstellung bei Human Resources klingt schmissiger als bei der Personalabteilung. Was allerdings auch Doris Steffens ärgert, sind unnötige Anglizismen, mit denen öffentliche Institutionen ihr Image aufmotzen.
Wirklich ärgerlich wird es eben dann, wenn Anglizismen oder englische Wörter, die eben nicht mal integriert sind, in Bereichen verwendet werden, die viele Menschen betreffen, bei der Post, bei der Bahn, bei der Telekommunikation. Und wenn da dann bloß in dem Bestreben, nun modern und weltläufig zu sein, dann den Menschen solche Wörter wie Service Point, ist also ein ganz rotes Tuch, um die Ohren gehauen werden, ist das wirklich unerfreulich und unnötig. Denn da werden dann bestimmte Sprechergruppen einfach ausgeschlossen.
Deshalb übte die Deutsche Bahn kürzlich Selbstkritik und versprach, überflüssige Anglizismen wieder abzuschaffen. In Zukunft nennt sich der Service Point, also wieder Auskunftsschalter, City Nightline wird wieder zum Nachtzug und Kiss and Ride, was in den Ohren älterer Leute etwas anzüglich klang, heißt wieder ganz uncharmant Kurzzeitparkzone. In der Schweiz sieht die Lage nicht anders aus. Im Bahnhof gibt's Rail City und Rent a Bike, bei der Post eine Abteilung namens Postmail, obwohl das im Grunde zweimal das Gleiche bedeutet. Woran sich heute niemand mehr stört, sind Wörter wie Paket. Auch das ist ursprünglich kein deutsches Wort, sondern eine Entlehnung aus dem Französischen. Wie heute die Anglizismen, gaben die französischen Entlehnungen vor 200 Jahren Anlass zu Diskussionen, sagt Werner Scholze-Stubenrecht von der Duden-Redaktion.
Das hatten wir noch sozusagen aus der Zeit der Aufklärung, aus der Zeit von Friedrich dem Großen her, als Frankreich in Europa eine dominierende Macht war, da waren das die französischen Wörter. Also da gab es sehr viele Dinge, die gerade dann so im 19. Jahrhundert auch bewusst ersetzt wurden. Also für die Post hat der damalige Postmeister Heinrich Stephan eben durchgesetzt, dass man statt Adresse Anschrift sagt. Heute haben dann beide Wörter nebeneinander, was ganz schön ist, finde ich, dass man abwechseln kann. Und auch im Bahnwesen, man spricht in Deutschland jetzt nicht mehr von Perron, sondern sagt Bahnsteig. Diese Dinge waren eben damals aus dem Französischen sehr stark übernommen und haben viele, auch gerade die Sprachpfleger, die sich sozusagen für mehr die puristische Linie vertreten, die eine reine Sprache haben wollen, haben sich besonders gegen die Welschwörter seinerzeit gewandt. Da gab es dann richtige Eindeutschungswörterbücher, die genau diesen Dingen sich gewidmet haben, so wie es heute schon Listen gibt für die Eindeutschung von Anglizismen von den Menschen, die sich da besonders stören, dass es halt aus dem Englischen heute viel kommt.
Eine solche Liste, die Vorschläge von deutschen Ausdrücken als Alternativen zu Anglizismen sammelt, findet sich auf der Internetseite der Aktion Lebendiges Deutsch. Jeder Leser kann dort seine Ideen einreichen, eine Jury wählt die besten darunter aus und veröffentlicht sie auf der Internetseite. Ob diese Vorschläge wirklich je ins lebendige Deutsch übergehen werden, ob je jemand von einem Prallkissen statt von einem Airbag spricht oder von einem Hingeher statt einem Event, das steht auf einem anderen Blatt. Der Versuch, Lehnwörter einzudeutschen, hat eine lange Tradition. Doch nur wenige der Vorschläge gegen die Welschwörter, die Sprachgesellschaften und Vereine schon im 17. und 18. Jahrhundert in Umlauf bringen wollten, haben es in die Umgangssprache geschafft. Erfolgreiche Beispiele sind Augenblick statt Moment oder Leidenschaft statt Passion. Die meisten sind allerdings in der Versenkung verschwunden, wie etwa Haarkräusler für Friseur, Schalkernst für Ironie oder Lotterbett für Sofa. Neue Wörter, die gezielt in die Welt gesetzt werden, haben dann einen großen Effekt, wenn sie die politische Landschaft prägen.
Scheininvalide,
Rentenklau,
Kuscheljustiz, Biopiraterie,
Kollateralschaden.
Die Sprache ist eine Waffe, schrieb Kurt Tucholsky. Sie kann aber auch Weichzeichner sein, wenn neue Wörter Unliebsames verdecken oder verschleiern. Bordellon hört sich netter an als öffentliches Massenbesäufnis, Freistellung klingt besser als Entlassung. Kollateralschaden weniger tragisch als zivile Todesopfer und Seniorenresidenz einladender als Altersheim. Euphemismen, Ausdrücke, die etwas beschönigen, zeigen an, wo Tabus lauern, wo Werte auf dem Prüfstand stehen. Alte Leute sind in diesem Jargon Betagte, sie sterben nicht, sie scheiden hin, Behinderte sind Menschen mit besonderen Fähigkeiten, zapplige Kinder verhaltensoriginell, die Putzfrau eine Reinigungskraft und Ausländer Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn auch das heute schon wieder negativ klingt, so liegt das an einem Effekt, den der Linguist Steven Pinker als Euphemismus-Tretmühle bezeichnet. Das heißt, dass politisch korrekte Ausdrücke meist bald schon wieder die abwertende Bedeutung annehmen, die sie eigentlich überdecken sollten. Politisch unkorrekt und dafür gnadenlos direkt sind dagegen Jugend- und Szenesprachen. Gammelfleischparty, das Jugendwort des Jahres 2008, bezeichnet ein Fest für Leute über 30. Wer danach erschöpft ist, rottet ab, sofern er nicht bekindert ist. Wer wissen will, was Neues in der Jugendsprache kursiert, kann sich auf der Online-Seite des Dudens kundig machen. Mit dem Wörterbuch-Wiki der Szenesprachen will sich der Duden einer neuen Altersgruppe nähern, sagt der Verlagsleiter Werner Scholze-Stubenrecht.
Ja, wir haben vor ein paar Jahren mal ein Wörterbuch der Szenesprachen gemacht. Das haben wir so gehandhabt, dass wir uns da selbst ganz zurückgehalten haben. Wir haben auch mit einer externen Firma, einem Büro, speziell für solche Dinge zusammengearbeitet. Die haben einfach gesammelt und gefragt. Und jetzt bei der zweiten Ausgabe im vergangenen Jahr wurde das auch über das Internet gemacht. Da wurde also ein Wiki eingerichtet, also ein Portal, wo man eben Vorschläge machen konnte. Und dann hat man das sozusagen von den interessierten Sprachteilhabern zusammengestellt und gesammelt und ein bisschen bearbeitet, um also ein Schlaglicht auf Sprache zu werfen, die jetzt noch nicht in den allgemeinen breiteren Sprachgebrauch gekommen ist, aber das durchaus in Zukunft sein könnte, dass diese Wörter dann auch gängig werden. Also da ist es so, dass man gesagt hat, ja, warum nicht mal einen besonderen Bereich, einen Spezialbereich der deutschen Sprache, der viele Leute auch interessiert, weil es einem ja doch immer wieder begegnet, mal zu bearbeiten. Aber wie gesagt, das haben wir so ein bisschen von uns selbst, von der strengen Dudenlinie zurückgenommen, mehr von den Benutzern selbst, von den Kennern dieser Szene selbst haben machen lassen.
Der Duden-Redaktionsleiter Werner Scholze-Stubenrecht. Und so klingt sie, die schöne neue Wörterwelt der Szenesprachen.
Verchecken,
chillen,
Nerdbrille,
Arschkordel,
Waschbärbauch, Hausfrauenpanzer,
aufgetust,
assig.
Mehr als 1500 Neologismen aus der Jugendsprache haben die Benutzer im Wörterbuch-Wiki der Szenesprachen schon eingetragen und kommentiert. Einen Achselhamster hat, wer sich nicht unter den Armen rasiert und wer sich keinen Waschbrettbauch antrainiert, bekommt eben einen Waschbärbauch. Hausfrauenpanzer heißt der Geländewagen, die Arschkordel ist ein Tanga und der Zehentanga wiederum eine Flipflop-Sandale. Wer in der täglich wachsenden Liste von Wörtern wühlt, die morgen schon Schnee von gestern sein werden, versteht, warum es bis heute nur sehr wenige systematische Wörterbücher für Neologismen gibt. Neue Wörter zu erforschen ist ein endloses Projekt. Es führt nicht an ein Ziel, denn die Sprache bleibt in Bewegung, dem Zeitgeist auf der Spur.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.